Es soll ein historischer Tag für die Weltmeere sein. Morgen tritt ein UN-Abkommen zum Schutz der Hochsee in Kraft. Über 20 Jahre wurde darüber verhandelt. Jetzt haben es genügend Staaten ratifiziert. Es geht um eine riesige Fläche unseres Planeten. Immerhin macht die Hohe See etwa 40% der Erdoberfläche aus. Der Bereich war bisher kaum geschützt und das wird jetzt anders. Darüber habe ich vor der Sendung mit einem absoluten Experten gesprochen, mit Helmut Hillebrand. Er ist Professor an der Universität Oldenburg und Direktor des Instituts zur Marinen Biodiversität in Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Und er findet die Bezeichnung historischer Tag für die Weltmeere nur zum Teil passend.
Auf der einen Seite kann man tatsächlich sagen, es ist ein Meilenstein und es ist eine unglaubliche diplomatische Leistung gewesen, dieses Abkommen angesichts der geopolitischen Lage überhaupt zustande zu kriegen. Aber um sozusagen den Begriff Meilenstein nochmal wörtlich zu nehmen, das sind ja Abschnitte auf einem langen Weg. Und dies ist ein Meilenstein am Anfang eines sehr langen Wegs. Es erlaubt uns, einen Rahmen zu schaffen für etwas, was wir dringend tun müssen, aber es ist noch nicht die Tat an sich.
Dann erklären Sie uns doch jetzt mal genau, was jetzt anders und besser werden kann.
Genau, also dieses Abkommen besteht im Prinzip aus drei sehr wichtigen Teilen. Das eine ist die Schaffung von Schutzgebieten auf der Hohen See. Die Hohe See ist nur durch internationales Recht geregelt und bisher fehlten uns die Instrumente, hier Schutzmaßnahmen zu implementieren. Der zweite Aspekt ist die Prüfung von Umweltverträglichkeiten. Wir sind also durch die Installation des Abkommens verpflichtet, Unternehmen zum Beispiel, die Umweltverträglichkeit ihrer Eingriffe in der Hohen See nachzuweisen und prüfen zu lassen. Ähnlich wie wir das ja von Umweltverträglichkeitsprüfungen an Land schon lange gewohnt sind. Und der dritte Teil ist der Vorteilsausgleich. Die biologischen Ressourcen der Hohen See sind nicht Eigentum eines Staates oder einer Firma. Und die Nutzung dieses biologischen Materials, zum Beispiel der genetischen Information in diesem biologischen Material, muss jetzt nachgewiesen werden. Und die Vorteile, also zum Beispiel ökonomische Vorteile, die daraus entstehen können, müssen in irgendeiner Form verteilt werden. Unter anderem zum Beispiel auch, indem man Staaten, die diese Hochseetechnologie nicht haben, anbietet, an diesen Expeditionen teilzunehmen.
Ich möchte nochmal auf den ersten Punkt zurückkommen, also auf die Einrichtung von Schutzzonen in der Hohen See. Wie genau geht das? Wie macht man das jetzt in Zukunft?
Der Mechanismus, der verhandelt worden ist, sieht vor, dass Staaten einen Vorschlag einbringen können und es dann zu einer Abstimmung gibt, die mit einer Dreiviertelmehrheit angenommen werden muss. Diese Dreiviertelmehrheit ist ein durchaus umstrittener Punkt der Verhandlungen gewesen. Es soll vermeiden, dass einzelne Staaten sozusagen jede Unterschutzstellung blockieren können durch ein Vetorecht oder sowas, wie wir das aus einigen anderen Verträgen kennen, wo man Konsens erreichen muss. Klingt erstmal sehr, sehr einfach. Es wird aber noch in der Umsetzung eine Reihe von wirklich wichtigen und entscheidenden Schritten geben müssen und Klärungen. Zum Beispiel, wie wirkt sich eine solche Unterschutzstellung auf Staaten auf, die dem Vertrag gar nicht beigetreten sind? Oder wie wirkt es sich auf Staaten aus, die mit Nein gestimmt haben? Und dafür ist es halt wichtig, dass eines der leitenden Gremien, das nennt sich Science and Technical Body, das soll sozusagen eine Art wissenschaftlicher und technischer Ausschuss sein, dass der auch so besetzt wird mit Expertinnen und Experten, dass hier auch sinnvolle Lösungen geschaffen werden für diese offenen Fragen.
Deswegen sprechen Sie wahrscheinlich auch von einem langen Weg, der noch vor uns liegt.
Genau.
Was sind denn jetzt die nächsten konkreten Schritte, die Ihrer Meinung nach dann passieren müssten?
Also Deutschland muss dem Vertrag noch beitreten. Das ist geplant. Das Gesetz befindet sich derzeit, glaube ich, im Bundesrat. Und wir gehen alle momentan davon aus, dass wir im Frühsommer dem Vertragswerk beigetreten sind. Dann muss eine erste sogenannte Conference of the Parties, das kennen wir schon vom Klimaschutzabkommen, zusammentreten muss, um sozusagen diese offenen Fragen weiter zu diskutieren und diesen Science and Technical Body zu implementieren. Aus nationaler Sicht ist es sehr wünschenswert, dass es auch national ein Beratungsgremium geben sollte, weil es ja nicht nur Auswirkungen auf Unternehmen oder Staaten hat, sondern zum Beispiel auch auf die Forschung. Also auch die Forschung wird zum Beispiel diesen Regelungen zum Ausgleich von Vorteilen unterliegen. Das heißt, es werden auch für die Forschung Aspekte hinzukommen, was die Beantragung von Forschungsfahrten etc. anbelangt. Gleichzeitig ist es halt auch so, dass die Forschung immens wichtig ist, um den Erfolg von Maßnahmen überhaupt zu verstehen oder verfolgen zu können. Und deswegen wäre ein Wunsch seitens der Forschung tatsächlich ein solches nationales Beratungsgremium auch zu entwickeln.
Sagt Helmut Hillebrand, Direktor des Instituts zur marinen Biodiversität am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Morgen tritt ein UN-Abkommen zum Schutz der Hochsee in Kraft, an dem aber noch ein bisschen gearbeitet werden muss, sagt der Experte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.